nicht zusammenkommen konnten. Sie waren 21 und 23 Jahre alte Studierende, wurde ein erfindungsreicher Weg erdacht, um sie aus der DDR herauszubekommen. Da heißt es dann, man konnte das System nicht unterlaufen, indem man von innen her gegen die Mauer anrannte. Man musste es aus der entgegengesetzten Richtung angehen, bei der Einreise, nicht bei der Ausreise. Was bedeutet, das Ganze über Prag zu machen, das ja in einem sozialistischen Bruderland lag. Dafür sind umfangreiche und genaue Vorarbeiten nötig. Das alles natürlich unterhalb des Radars, also die schwere Aufgabe, sich von allem zu lösen, aber auch ein gefälschter Stempel, ein genaues Ausspähen der Örtlichkeiten und dann auch noch eine Terminabsprache über 4 Verse aus Iphigenie von Goethe.
13. Im WK. Freies Feld irgendwo im Thurgau. Eine Füsilierkompanie der Schweizer Armee liegt mit ihren Sturmgewehren im Dreck. Sie hat den Befehl, den Thurbogen zwischen Wiel und Frauenfeld als natürliche Verteidigungslinie gegen einen von Nordosten einfallenden Feind zu halten. Eine ländliche und nicht sehr hügelige Gegend, viele Felder und einige Wälder. Die Thur selbst ist nicht breit und nicht tief. Kein ernstes Hindernis für gegnerische Bodentruppen. Sie kommt aus dem Alpstein, durchquert das Toggenburg, greift aus in einem weiten Bogen Richtung Bodensee und mündet hinter Schaffhausen in den Rhein. Die Kompanie befand sich in einem militärischen Wiederholungskurs, kurz WK genannt, einem alljährlich von jedem Schweizer Milizsoldaten zu leistenden Fortbildungsdienst. Rund 100 Männer, mitten aus dem Alltag gerissen und übungshalber in den Kriegszustand versetzt. Der Feind kam immer aus dem Osten. Die Truppen des Warschauer Pakts. Rot aus Osten gegen das eigene Weiß. Und jedem Soldaten, der mit seinem Sturmgewehr über Felder robbte und durch Wälder rannte, war klar, wenn die Russen kommen, müssen wir schießen. Der neueste Schrei der sowjetischen Rüstungsindustrie war der BRDM-2, ein amphibischer Spähpanzer mit 4-köpfiger Besatzung und ABC-Schutz, mit Allradantrieb an Land und 4-flügeligem Propeller im Wasser, mit einer Winde von 4 Tonnen Zuglast und einem überschweren Maschinengewehr für Boden- und Luftziele. 1966 wurde der BRDM-2 bei einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau der Öffentlichkeit erstmals vorgeführt. Später war er unter dem Namen SPW-40P2 in der Nationalen Volksarmee der DDR im Einsatz. Mit dem BRDM-2 würde man es leicht durch die Tour schaffen. Rein, rüber, raus. Umso sinnloser musste es einem vorkommen, mit ein paar Infanteristen am MG-51 diese Stellung behaupten zu wollen. Und noch viel sinnloser einem, der gerade dabei war, seine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Kalten Krieg zu machen. Immerhin hatte er, während er im Dreck lag, 3 ewig lange Wochen Zeit, um sich die eigene Strategie gegen Rot aus Osten immer wieder durch den Kopf gehen zu lassen. Punkt für Punkt. 14. Brief an die Polizei. Der Unterzeichnete gibt folgende Erklärung zuhanden der Schweizer Polizei. 1. Er ist am Dienstag, dem 12. Juli 1966, mit dem Swissair-Kursflugzeug SR-472 von Zürich-Kloten nach Prag geflogen. 2. Zweck dieser Reise ist der Versuch, eine ostdeutsche Staatsangehörige am Samstag, dem 16. Juli 1966, durch den Flughafen Zoll Prag in die Swissair-Maschine SR-471 zu bringen und damit den Westen, das heißt Zürich-Kloten, zu erreichen. 3. Um diesen Zweck zu verwirklichen, sind folgende Vorkehrungen getroffen worden. A. Zu wiederholten Malen ist der Unterzeichnete während eines Gastsemesters an einer Westberliner Universität in die DDR gereist, um das Prozedere an den Grenzübergangsstellen zu studieren und Fluchtmöglichkeiten zu eruieren. Der Unterzeichnete weiß positiv, dass dem Staatssicherheitsdienst SSD vom heimlichen Zweck dieser Reise nichts bekannt wurde. B. Letztmalig hatte sich der Unterzeichnete im Mai 1966 teils illegal in der DDR, im Grenzgebiet DDR-GSSR und in Prag aufgehalten. Ziel dieser Reise war es, geplante Fluchtmöglichkeiten auf ihre Realisierbarkeit hin zu überprüfen und sich nochmals zu vergewissern, dass der SSD auf das Vorhaben nicht aufmerksam geworden sei. 4. Die Flucht selbst soll bewerkstelligt werden, a. durch einen echten Schweizer Pass, der unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, aber mit einem echten Passbild der Republikflüchtigen versehen, bei einer Schweizer Passbehörde ausgestellt wurde. B. durch ein Einreisestempel-Falsifikat der Flughafenzollstelle Prag. Mit diesem Stempel sollen das von der tschechoslowakischen Botschaft in Bern ausgestellte Visum im Pass und die Visa-Begleitzettel gezeichnet werden. Die Qualität des Falsifikats kann anhand des Abdrucks im Anhang beurteilt werden. C. Durch ein Swissair-Flugticket Zürich-Prag-Zürich, versehen mit in Zürich ausgestellten Bus-, Gepäck- und Flughafenbescheinigungen. D. Durch verschiedene kleinere Vorrichtungen wie westliche Wäsche, Toilettenartikel, Etiketten, Kleider, Zeitschriften. 5. Die Absicht besteht darin, die Republikflüchtige als Schweizer Touristin in der GSSR auszugeben. Um das Risiko einer Kontrolle von DDR-Reisenden durch den SSD oder die tschechoslowakische Polizei zu reduzieren, wird sich die Republikflüchtige faktisch nur kurze Zeit in Prag aufhalten. Es muss aber ein längerer Aufenthalt für sie vorgetäuscht werden. Dazu sind stellvertretend Devisenumtauschbescheinigungen zu beschaffen. Ein Weg dahin muss erst noch erprobt und durchgeführt werden. 6. Bei der Einreise können Schwierigkeiten entstehen, wenn die tschechoslowakischen Zollorgane am Flughafen Prag den Stempel in einer Seife versteckt, das Stempelkissen in den Rasierapparat eingebaut oder den Pass ins Reisenecessaire eingenäht entdecken. 7. Bei der Ausreise können Schwierigkeiten entstehen, wenn einer der Beteiligten durch nervliches Versagen Aufsehen erregt. 8. Durch Telegramme an eine Drittperson in der Schweiz werden wir versuchen, solange es uns möglich ist, den Kontakt aufrechtzuerhalten. 9. Der Unterzeichnete hält eine Darlegung seiner Motive für unnötig. 10. Er ist sich bewusst, gegen die schweizerischen Gesetze betreffend Urkundenfälschung verstoßen zu haben. 11. Der vorliegende Brief ist eine Erklärung für den Fall, dass die Aktion scheitert und seitens der schweizerischen Eidgenossenschaft Schritte unternommen werden müssen, um die Beteiligten vor unverhältnismäßiger Bestrafung zu schützen. 12. Bei einer eventuellen Bekanntmachung durch die Presse wird die Polizei dringend gebeten, von genaueren Angaben abzusehen, da dadurch ein weiterer Personenkreis in der DDR gefährdet werden könnte. 13. Der Unterzeichnete erklärt ausdrücklich, dass diese Angaben der Wahrheit entsprechen. 14. Der Überbringer dieses Schreibens ist in das Unternehmen nicht eingeweiht worden. 15. An der Grenze. Wir kamen immer erst nach Mitternacht an. Ein riesiges Areal im Niemandsland, taghell erleuchtet von einer Kolonne aus Straßenlampen, die zwischen den Fahrbahnen in Reih und Glied standen, an der Grenzlinie selbst eine Überdachung, die sich wie ein Balken quer über die Autobahn legte. An beiden Seiten zeichneten sich im Dunkel Wälder mit dichtem Bestand ab. Wir fuhren immer spät am Nachmittag los, um wegen des Zwangsumtauschs nicht vor Mitternacht dort zu sein. Und weil wir hofften, dass dann weniger Betrieb war. Ich saß mit meiner Schwester hinten im Auto, vorne am Steuer mein Vater und daneben meine Mutter. Unterwegs herrschte eine Stimmung, wie ich sie von vielen langen Autofahrten aus meiner Kindheit kannte. Meine Mutter erzählte Geschichten, mein Vater machte Witze, meine Schwester und ich langweilten uns auf der Rückbank. Je näher wir der Grenze kamen, desto ernster wurden wir. Meine Mutter beschlich ein ungutes Gefühl und mein Vater wurde schon ungeduldig, bevor die Grenzkontrollen überhaupt begonnen hatten. Zu meiner Schwester und mir hieß es nur, wir sollten ruhig sein und tun, was uns gesagt werde. Unmittelbar vor der Grenze fuhren wir an einem Heer von Hinweisschildern vorbei und reihten uns in die Wartespur ein. Zu so nächtlicher Stunde standen nur wenige Fahrzeuge an, aber viele Beamte herum. Offenbar hatten sie keine Eile. Wir warteten und sahen zu, wie es nicht voranging. Wir wussten auch, dass es länger dauern konnte. Ich schaute durch die Scheiben des Autos und blickte auf eine Szenerie, die mir vollkommen fremd war und beängstigend vorkam. Ein kaltes Gelände aus Asphalt und Beton, umgeben von hohen Zäunen und Beobachtungstürmen, vorne das Abfertigungsareal mit Schranken und Kabinen, flankiert von kasernenartigen Gebäuden, in jedem Winkel beaufsichtigt von Grenzbeamten in graugrünen Uniformen. Aus Langeweile und Verärgerung fing mein Vater irgendwann an, die Beamten einzeln zu kommentieren. »Schaut mal den dort, der hat nichts zu tun, er steht nur herum. Der dort auch nicht, der geht ein bisschen hin und her. Da hinten sind auch noch welche. Trotzdem passiert hier nichts, oder seht ihr was?« Einmal geschah es, dass ich nach der langen Fahrt beim Warten im Auto ein dringendes Bedürfnis hatte. Mein Vater begleitete mich zur Toilette und merkte, dass sich so ein zwischenmenschlicher Kontakt zu den Beamten herstellen ließ, der die Dinge vielleicht begünstigte und beschleunigte. Ich stand in der Kabine und konnte hören, wie er mit ihnen über irgendeine Nebensächlichkeit sprach. Von da an brachte er mich auch zur Toilette, wenn ich gar nicht pinkeln musste. Als wir endlich durch waren, hämmerte mir der Rhythmus der Autobahnplatten ins Bewusstsein, dass wir auf der ganz anderen Seite angekommen waren. Einmal fuhren wir in den Harz auf eine Anhöhe, von der aus man einen herrlichen Blick auf eine bewaldete Landschaft mit sanften Hügeln hatte. In Sichtweite der Brocken, der mit seiner rot-weißen Antenne aussah wie eine Raketenstation. Es war anlässlich der ganz wenigen Besuche bei meinem Großvater, dem Vater meiner Mutter. Ich habe kaum Erinnerungen an ihn. Ich habe ihn vielleicht 3 oder 4 Mal gesehen. Ich war nicht einmal auf seiner Beerdigung. Er lebte in einer kleinen Gemeinde direkt an der Grenze auf westlicher Seite. Dort bewohnte er ein bescheidenes Haus mit seiner zweiten Ehefrau, die ihrerseits eine Tochter aus erster Ehe hatte und deren Mann im Krieg gefallen war. Die Stimmung war nie entspannt, wenn wir dort waren. Es gab keine Heiterkeit oder gar Herzlichkeit im Umgang miteinander. Dazu sahen wir uns auch viel zu selten. Im Nachhinein erkläre ich es mir so, dass 2 unbeantwortete Fragen im Raum standen. Die Frage, warum mein Großvater meine Mutter und ihre Mutter im Osten hatte sitzen lassen, und die Frage, was er als Parteimitglied und Offizier in der Wehrmacht getan hatte. Die eine Frage wurde nie gestellt, und auf die andere gab er keine Antwort. Als kleiner Junge konnte ich das nicht durchschauen, spürte es aber daran, dass mein Vater immer sofort dazwischen ging, wenn ich mich ihm ein wenig nähern wollte. Mein Großvater war nicht mitgekommen auf den Ausflug in den Harz. Er war zu Hause geblieben. Wir würden am Abend wieder zurück sein. Wir fuhren im Auto ohne genauen Plan herum, bis wir eine Stelle gefunden hatten, wo man eine gute Aussicht hatte. Dort stiegen wir aus und blickten über das Land. Es muss Sommer gewesen sein. Der Wald stand dicht und grün, und als wäre jemand mit einer riesigen Rasierklinge durch die Baumstämme gefahren, zog sich ein endloser, kahler Streifen über die Hügel, breit und brutal. Er sah aus wie eine nicht verheilte Narbe in einem buschigen Fell. Ich war verwirrt, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Und ich wusste nicht, ob meine Eltern mich bewusst an diesen Ort geführt hatten, um mir die Grenze zu zeigen. Sie schienen mit sich selbst beschäftigt, als wir über das Land blickten, also wollte ich keine Fragen stellen. Aber beim Abendessen würden sie mir einige Dinge erklären müssen. 16. Von Grün auf Rot. SR 472 ging am frühen Morgen. Das konnte meinem Vater nur recht sein, denn so würde er in Prag auf jeden Fall genügend Zeit zur Verfügung haben, bis er andern Tags meine Mutter am Bahnhof abholen sollte. Um zum Flughafen in Kloten zu gelangen, nahm man damals nicht den Zug, sondern den Bus. an der Nordseite des Zürcher Hauptbahnhofs, in der Museumstraße gegenüber dem Landesmuseum, befand sich das Swiss Air Terminus, groß angeschrieben im Schriftzug der Fluggesellschaft. Dort warteten graue, doppelstöckige Busse mit Gepäckanhängern, um die Passagiere zum Flughafen zu bringen. Drinnen in der Bahnhofshalle waren die Schalter des Swissair Luftreisebüros. Späteste Abfertigungszeiten SR 472. Mein Vater war viel zu früh da und betrat beim Terminus die Bahnhofshalle, um sich ein wenig die Zeit zu vertreiben. Die Geschäfte hatten bereits geöffnet. Er ging zu einem Kiosk, schaute sich die Auslagen an, las die Schlagzeilen der Zeitungen und kaufte sich schließlich für die Reise ein Fläschchen Cognac, das man in die Brusttasche stecken konnte. Dann stellte er sich in der Halle an den Rand und sah dem Treiben zu. Leute auf dem Weg zur Arbeit kreuzten sich aus allen Richtungen. Irgendwann nahm er das Fläschchen hervor, setzte es an und trank einen Schluck. Plötzlich kam ein älterer Herr auf ihn zu, der ihn offenbar beobachtet hatte, stellte sich vor ihn hin und sagte empört: «Jetzt seid ihr noch so jung und müsst schon so früh am Morgen so schnapsen.» Mein Vater blickte ihn verständnislos an. Das Wort «schnapsen» hatte er gar nicht gekannt. Er erwiderte nichts. Der ältere Herr wollte auch nichts hören, sondern wandte sich sogleich wieder ab und verschwand unter den Menschen. Er hatte zwei Koffer dabei. Einen für sich und einen für sie. Vom Gewicht her war das kein Problem. Er musste nur zusehen, dass beide in Zürich-Kloten eine ordentliche Gepäckbescheinigung bekamen. Im Flugzeug hatte er viel Platz. Der Sitz neben ihm war leer. Die ehemalige Freundin, deren Pass in seinem Gepäck lag und auf deren Namen der Sitz gebucht war, hatte die Reise nicht angetreten. Im unwahrscheinlichen Fall, dass jemand nach ihr fragte, würde er sagen, sie sei leider krank und habe nicht mitkommen können. Aber im Grunde hatte er damit ja nichts zu tun. Der Platz war auf einen Namen gebucht, der mit seinem nicht in Zusammenhang gebracht werden konnte. Das Ticket bestand aus einem querformatigen Heftchen mit mehreren Blättern, hellblau und weiß in den Grundtönen, rot das pfeilförmige Logo der Swissair. Den Schein für ihren Hinflug musste er nicht abstempeln lassen. Es genügte in Prag, einfach das entsprechende Blatt aus dem Heftchen zu reißen. An der Perforierung würde man sofort erkennen, dass da mal ein Hinreiseticket gewesen war. Der Flug verlief ruhig, und ruhig war auch er. Er saß auf seinem Platz und machte sich keine Sorgen. Er hatte weder Angst noch Bedenken, dass irgendetwas schiefgehen könnte. Eigentlich ein skrupulöser Charakter, der sich, wenn er etwas macht, schnell einmal fragt, ob es auch richtig ist, strotzte er in diesem Moment vor Selbstvertrauen, wie in einem Rausch der Gewissheit. Zweifel konnten auch gar nicht an die Oberfläche seines Bewusstseins gelangen. Zu sehr war es mit der Organisation beschäftigt. Er hatte alles durchdacht und alles vorbereitet. So war es schon gewesen, als er am Stempel gearbeitet hatte, den er nun in seinem Gepäck mitführte. Jedes Mal, wenn er nach tagelanger Bastelei wieder einen Buchstaben oder eine Zahl auf die Holzleiste geklebt hatte, war er ausgegangen und hatte mit der größten Zufriedenheit und Zuversicht im Strohhof noch ein Bier getrunken. Nur manchmal quälten ihn Fragen ganz anderer Art. Wie würde die westliche Welt auf sie wirken? Würde sie ihr gefallen? Und was, wenn nicht? Praha Rožine. Nach der Landung mit dem Bus über das Flugfeld zur Ankunftshalle. Dort musste man, je nach Flugsteig, einen langen Weg zurücklegen, bis man am Ende der Halle auf die Schalter für die Grenzkontrolle traf, wo man den Einreisestempel erhielt. Er stellte sich in die Schlange, wartete und wusste, was er bekommen würde. Sicherheitshalber hatte er den gefälschten Stempel noch nicht in ihren Pass hineingemacht. Dafür würde er in Prag genügend Zeit haben. Als er an der Reihe war, gab er dem Grenzbeamten seinen Pass. Dieser blätterte darin herum, sah meinen Vater durch die Scheibe kurz an und stellte die üblichen Fragen. Schließlich machte er den Stempel hinein, klappte den Pass zu und reichte ihn durch die Öffnung im Glas. Mein Vater war sofort stutzig geworden. Aber er durfte sich nichts anmerken lassen und nahm das Dokument wieder an sich. Er ging einige Schritte vom Schalter weg, blieb stehen, öffnete den Pass und erstarrte. Der Stempel war nicht grün, sondern rot, sah völlig anders aus und besaß seit Neuestem sogar ein verstellbares Element, das sich jederzeit ändern ließ. 17. Vorbereitete Nichtrückkehr. Sobald sie weg wäre, würden sie kommen. Das wusste sie. Oder zumindest erzählte man es sich so. Sie würden kommen und alles durchsuchen. Sie würden in ihr Zimmer eindringen, das sie in einem Dresdner Studentenheim bewohnte, und dort die Schränke aufreißen, die Schubladen durchwühlen, hinter jedem Möbel und in jeder Ritze suchen, nach Briefen, nach Namen, nach Nummern. Sie würden wissen wollen, mit wem sie in Kontakt gestanden hatte, wer ihre Freundinnen und Freunde, wer ihre Familie und Verwandten waren, wer von der Aktion gewusst haben könnte und vielleicht sogar daran beteiligt war. Sie würden das gesamte persönliche Umfeld überprüfen und sich auch in der Wohnung der Mutter in Karl-Marx-Stadt umsehen. Also möglichst keine Spuren hinterlassen, um niemanden in Gefahr zu bringen. Sie musste alles hinter sich vernichten, Abschied nehmen von ihrem ganzen bisherigen Leben. Es würde keine Rückkehr in dieses Leben geben, so oder so.
Nichtrückkehr ist eine Verletzung der Rechtspflicht der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik zur Rückkehr vom zeitweiligen Aufenthalt außerhalb des Staatsgebietes. Dieser Pflicht ist zuwidergehandelt, wenn die Rückkehrfrist überschritten oder im Fall unbefristeten Auslandsaufenthalts dem konkreten Rückkehrgebot nicht entsprochen wird. Eine Verletzung dieser Pflicht liegt aber auch vor, wenn das Land, für welches der Aufenthalt genehmigt ist, innerhalb des Genehmigungszeitraumes zum Zweck der Nichtrückkehr in die Deutsche Demokratische Republik verlassen wird.
Was an Gegenständen da war, von Stuhl, Tisch, Bett bis Schuhe, Teller, Bücher, konnte sie einfach zurücklassen. Sie sagten nichts aus. Aber die Papiere musste sie alle einzeln durchsehen, Blatt für Blatt, und auch die Fotos, Bild für Bild. Vieles, das man nie mehr brauchen würde oder anschauen wollte und getrost vernichten konnte. Aber eben auch einiges, das beim Durchsehen Erinnerungen wachrief. Briefe von Freundinnen und Freunden, von denen sie manche aus den Augen verloren hatte und andere noch regelmäßig sah. Fotos, die sie als Kind zeigten, an Geburtstagen, im Urlaub, mit Verwandten, als Jugendliche, als junge Frau. Postkarten, die ihr aus den Ferien geschickt worden waren und die sie aufbewahrte, weil ihr das Bild gefiel oder die Person etwas bedeutete. Briefe ihrer Mutter und Briefe ihres Vaters, von dem sie sonst nichts hatte. Sie machte zwei Stapel, einen großen mit den Papieren, die sie bündelte und in die Heizzentrale ihrer Wohnsiedlung trug, wo man alles hinbringen konnte, was brennbar war, und einen kleinen mit dem, was zu vernichten sie nicht übers Herz brachte. Sie musste einen Ort finden, wo man es nicht entdecken würde und wo sie es eines Tages, wer weiß, vielleicht einmal abholen könnte.
Vorbereitete Nichtrückkehr begeht, wer den Entschluss zur Nichtrückkehr in der DDR fasst und den Wohn- oder Aufenthaltsort verlässt, um die Staatsgrenze mit dem Ziel der ungesetzlichen Nichtrückkehr zu passieren.
Am Tag, als sie abfuhr, ging sie zu ihrer Freundin und klingelte an der Tür. Die Freundin machte auf und war überrascht, als sie sie sah. «Komm rein!»
«Jetzt nicht.»
«Was ist?»
«Ich wollte nur kurz vorbeischauen, um dir etwas zu geben.»
Sie zog einen dicken Umschlag aus der Tasche, den sie mit Klebestreifen verschlossen hatte.
«Da sind Briefe und Fotos von mir drin. Ich möchte dich bitten, sie für mich aufzubewahren.»
Die Freundin blickte auf den Umschlag, der ihr hingehalten wurde, machte aber keine Anstalten, ihn an sich zu nehmen.
«Was heißt das?»
«Ich gehe.»
«Wie?»
«Ja.»
«Wohin?»
Meiner Mutter fiel es schwer, die Frage zu beantworten. Die Freundin sah sie entgeistert an.
«Zu ihm?»
«Ja.»
«Du kennst ihn doch kaum.»
«Aber ich vertraue ihm.»
Du kennst ihn doch auch.
Die Freundin verstummte und versuchte, sich klarzumachen, was ihr soeben mitgeteilt wurde.
Ich sage es nur dir, du bist die Einzige, die mich vielleicht versteht.
Sonst weiß niemand davon.
Nein, nicht einmal deine Mutter.
Wo denkst du hin? Sie würde sich so viele Sorgen machen. Ich konnte es ihr nicht sagen.
Sie hat nur dich? Seit dein Vater, ich weiß. Sie wird es nicht überleben. Ach, bitte nicht. Und ich? Darauf hatte sie keine Antwort. Wann gehst du? Heute. Jetzt gleich. Was habt ihr vor? Es ist besser, wenn du es nicht weißt. Das ist doch lebensgefährlich. Wir gehen keine Risiken ein, keine Lebensgefahr. Du musst dir keine Sorgen machen. Die Freundin konnte es kaum glauben. Für dich ist das Risiko viel größer als für ihn. Das ist mir bewusst. Und wenn es schief geht, was dann? Daran will ich gar nicht denken. Meine Mutter blickte die Freundin flehentlich an. Frag nicht weiter nach, du weißt jetzt schon zu viel. Sie hielt ihr noch einmal den Umschlag hin. Nimm bitte diesen Umschlag und verstecke ihn irgendwo, wo niemand ihn finden kann. Die Freundin streckte zögerlich die Hand aus und nahm den Umschlag an sich. Danke. Dann standen sie sich verzweifelt gegenüber. Wir werden uns wiedersehen. Meine Mutter umarmte sie und wandte sich mit einem Ruck zum Gehen, drehte sich aber noch einmal um. Ich schreibe dir, wenn ich drüben bin.
Das Verlassen des Wohn- oder Aufenthaltsorts mit dem Ziel, die Staatsgrenze ungesetzlich zu passieren, stellt den Beginn der Ausführung der geplanten Straftat dar und begründet strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Versuchs.
Sie hatte noch einen dritten Stapel gemacht, wobei von einem Stapel nicht eigentlich die Rede sein konnte. Er bestand aus zwei dünnen Schichten. Aus den Zeugnissen des Studiums, das sie zwischendurch abgeschlossen hatte, in der Zeit von April bis Anfang Juli, und aus dem Studentenausweis, der auf ihren richtigen Namen lautete. Sie würde sich im Westen ja irgendwie ausweisen müssen gegenüber den Behörden, ob nun in der Schweiz oder in der Bundesrepublik. Und sie schrieb Abschiedsbriefe, die sie unterwegs einwerfen würde, an Freundinnen und Freunde, aber nur an wenige. Was konnte sie schon schreiben? Dass sie der Liebe wegen ging, nicht weil sie von ihr weg wollte. Dass sie sicher war, dass alles gut gehen werde. Und dass sie sich melden würde, sobald sie drüben sei. Was konnte sie schon schreiben? An die gemeinsame Zeit erinnern, um Verständnis bitten, auf ein Wiedersehen hoffen? Ihrer Mutter sagte sie am Telefon, sie fahre für ein paar Tage an die Ostsee. Schließlich packte sie ihre Kleider. Für ein Wochenende in Prag brachte sie nicht viel. Was er ihr bei seinen Besuchen aus Zürich mitgebracht hatte, nahm sie alles mit. An Ostkleidern nur, was sie modisch für auf der Höhe der Zeit hielt. Aus einer Laune heraus hinterließ sie auf dem Tisch ein einziges Blatt Papier. Als sie reisefertig war und kurz davor stand, ihr Zimmer für immer zu verlassen, klingelte es an der Tür. Sie fuhr zusammen. Wer konnte das sein? Waren sie doch hinter ihr her? Sie zögerte, öffnete dann aber die Tür. Draußen stand die Freundin. Ich begleite dich zum Bahnhof.
Stefan Merki hat den vierten von 7 Teilen gelesen, der Fluchtnovelle von Thomas Stressle. Das Ganze eine Produktion des MDR, des BR sowie NDR Kultur, Regie Steffen Moratz. Das Buch ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Und diese Folge steht ab sofort 7 Tage bereit im Internet unter ndr.de/kultur und natürlich in unserer NDR Kultur App. Und die gesamte Lesung gibt's auch in der ARD Audiothek.
Thank you. Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Nachdem US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi ihr Treffen in Südkorea beendet haben, erklärte Trump, man habe sich geeinigt. Im Treffen war ein Handelskonflikt mit Zöllen und Exporteinschränkungen vorausgegangen. USA-Korrespondent Elmar Thewissen fasst im Morgenmagazin von ARD und ZDF die Einigungen zwischen den beiden zusammen.
Ja, der Präsident wirkte vorhin fast euphorisch, als er an Bord von Air Force One nach dem Abflug vor Reportern gesagt hat, es gibt einen Deal. Es dreht sich in erster Linie darum, dass die dreistelligen Strafzölle ausgesetzt sind, dass man zu den Strafzöllen zurückkehrt, die schon verhängt worden waren, sie aber etwas reduziert. China verpflichtet sich, diese Exportkontrollen, die geplant waren, für seltene Erden aufzuheben, zurückzustellen. Das ist eine ganz wichtige Nachricht, auch für die Automobilindustrie in Deutschland. China will beim Kampf gegen den Drogenhandel unterstützen, bei der synthetischen Droge Fentanyl, und verpflichtet sich auch in großem Umfang